Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 mit Reflexe. Vor 150 Jahren wurde in der österreichischen Provinz ein Mann geboren, dessen Werk heute lebendiger ist denn je. Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie. Die Weisheit vom Menschen, so die wörtliche Bedeutung, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine esoterische Lehre von vielen, aber ihre praktischen Lebensformen sind bis heute erfolgreich. Die ganzheitliche Erziehung in den Steiner-Schulen, die biodynamische Landwirtschaft, eine anthroposophische Medizin, die Naturheilmittel und Kosmetik. Die Zentrale der Anthroposophen ist das Goetheanum in Dornach. Seine Architektur zeigt auch das künstlerische Interesse von Rudolf Steiner. Drei neue Biografien widmen sich dem vielseitigen Reformer und spirituellen Lehrer. Eva Pfister stellt sie vor.
Lange Zeit gab es über Rudolf Steiner nur Biografien von Anhängern seiner Lehre. Sie übernahmen kritiklos die Mythen, die der Begründer der Anthroposophie um sein Leben gesponnen hatte. Kritiker gab es zwar schon früher, schon seit sich die Anthroposophie 1913 konstituiert hat. Aber erst vor 3 Jahren erschien eine fundierte historisch-kritische Analyse. Der Theologe Helmut Zander untersucht in seinem fast 2000-seitigen Werk Anthroposophie in Deutschland, von welchen Philosophen Rudolf Steiner geprägt war, aus welchen Quellen er sein Denken schöpfte, welche Wandlungen und 180-Grad-Wendungen er in seinem Leben vollzog. Während es von wissenschaftlicher Seite viel Zustimmung gab, waren die Reaktionen der Anthroposophen gespalten, wie Helmut Zander erzählt.
Es gab letztendlich zwei Varianten. Es gibt zum einen die Anthroposophen, die sehr verletzt waren, die mir vorgeworfen haben, Steiners spirituelles Erbe zu zerstören und mir ausgesprochen feindlich gegenübergetreten sind. Es gibt auf der anderen Seite Anthroposophen, die wissen, dass man Steiner jetzt historisch kritisch im Kontext seiner Zeit interpretieren muss. Die haben zum Teil sehr positiv reagiert, haben allerdings auch häufig gesagt, dass sie diese positiven Reaktionen nicht öffentlich machen wollen, weil der Druck innerhalb der anthroposophischen Gesellschaft dann relativ hoch ist.
Diese Reaktionen erinnern an den Widerstand der Kirchen, die sich noch im 19. Jahrhundert gegen eine historisch-kritische Analyse des Christentums gesträubt hatten. Wie eine Kirche beharrt auch die anthroposophische Gesellschaft auf der Originalität ihrer Lehre, also auf dem direkten Zugang zur höheren Wahrheit. Helmut Zander hingegen belegt akribisch, dass die Anthroposophie nur eine leicht veränderte Spielart der Theosophie ist, der Rudolf Steiner ja 10 Jahre lang in entscheidender Position angehört hat. Aber zunächst, was ist die Anthroposophie?
Man kann es in 3 Sätzen sagen. Der erste Satz wäre, es gibt eine geistige Welt. Das ist sozusagen die Basisannahme, der Fundamentalglaube der Anthroposophie. Der zweite Punkt ist, Steiner offeriert einen Weg, diese geistige Welt zu erkennen. Er hat das mit Meditationsschulungen getan, mit freimaurerischen Riten getan. Und der dritte Punkt ist, Steiner hat Wege gewiesen, wie man diese Kräfte aus der geistigen Welt nutzbar machen kann, etwa in der Medizin, in der Landwirtschaft, in der Schule.
Und wo liegen die Unterschiede zur Theosophie?
Als erstes muss man sagen, die Gemeinsamkeiten sind sehr stark. Unterschiede werden in Konflikten hergestellt. Wenn sich Rudolf Steiner nicht mit Annie Besant, der damaligen Präsidentin, so schlecht verstanden hätte, würde die Anthroposophie vielleicht heute noch Theosophie heißen. Unterschiede hat Steiner stark gemacht in Bezug auf Goethe, in der Einbeziehung der europäischen Tradition. Die Theosophie wollte alle Religionen gleich behandeln, während Steiner schon aufgrund seiner mangelnden Kenntnisse asiatischer Religionen einen Schwerpunkt auf die Christentumsgeschichte gelegt hat.
Zum 150. Geburtstag von Rudolf Steiner hat auch Helmut Zander nun eine Biografie vorgelegt. Ihr Titel Rudolf Steiner, die Biografie. Sie ist die umfangreichste und von den 3 Neuerscheinungen auch die gewichtigste. Zander beschreibt den geistigen Werdegang des Österreichers, der an der Technischen Universität in Wien studierte, aber sein Studium bald vernachlässigte, weil ihn viel mehr Kunst und Politik, vor allem aber Literatur und Philosophie interessierte.
Es war letztlich die Frage, die man mit Goethe nennen könnte, was die Welt im Innersten zusammenhält. Mit dieser Frage hat er die philosophische Literatur seiner Zeit verschlungen, unter anderem auch Goethe. Wenn er Goethe gelesen hat, dann nicht mit der Perspektive, in der wir heute Goethe lesen, also mit Blick auf den Faust, auf den Werther, auf die Gedichte, sondern was ihn interessierte, war Goethe als Erkenntnistheoretiker. Das ist die fundamentale Prägung.
Die Biografie von Helmut Zander ist spannend und flüssig zu lesen, trotz ihrer Fülle an Details. Vielleicht etwas zu ausführlich werden die Machtspiele in der theosophischen Gesellschaft und die Vorgänge der Abspaltung der Anthroposophie geschildert. Wer sich speziell für die Pädagogik interessiert, dem ist das Buch von Heiner Ulrich zu empfehlen, Rudolf Steiner, Leben und Lehre. Die biografische Darstellung fällt darin allerdings sehr knapp aus. Heiner Ulrich, Professor für Erziehungswissenschaft in Mainz, beschreibt die Lehren von Rudolf Steiner sachlich und respektvoll, obwohl auch er die anthroposophische Geisteswissenschaft, wie sie sich ja nennt, als mythisches Denken charakterisiert. Das Paradox der Anthroposophie sei, so schreibt Ulrich, dass sie mit dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit auftritt, aber tatsächlich eine Rückkehr zum Mythos vollzieht. Ein besonders anschauliches Beispiel für dieses Paradox ist die Akasha-Chronik, in der Rudolf Steiner die Wahrheit direkt aus dem Jenseits bezog, dies aber nicht mystisch verstanden wissen wollte, wie Helmut Zander erklärt.
Steiner glaubte nicht, in Trance zu schauen. Das taten nur die Spiritisten. Er hatte den Anspruch, mit heller, klarer, rationaler Erkenntnis höhere Erkenntnis zu erlangen. Die Inhalte, die beanspruchte er aus dieser Akasha-Chronik zu schöpfen, die es übrigens auch bei Theosophen gab. Er griff damit auf ein kulturgeschichtlich uraltes Motiv zurück, etwa das Buch des Lebens. Und damit war gemeint ein Weltgedächtnis, in dem alles, was jemals auf der Erde passiert ist, für immer sicher, objektiv, nachlesbar, aufgeschrieben ist, aber natürlich nur für Eingeweihte zugänglich sein soll.
Erfrischend unbefangen wendet sich die Historikerin Miriam Gebhardt dem Menschen Rudolf Steiner zu. Ihre Biografie mit dem Titel »Rudolf Steiner, ein moderner Prophet« ist gut geeignet für Einsteiger, die den Begründer der Anthroposophie in einer neutralen Darstellung kennenlernen wollen. Gebhardt beschreibt ihn als Kind seiner Zeit, als gelehrigen Mann, der die unterschiedlichsten Theorien und Reformideen für sich fruchtbar machen konnte. Zugleich hinterfragt auch sie die Legenden, die schon mit der Kindheit beginnen. Denn dass Rudolf Steiner, der am 27. Februar 1861 in der österreichischen Provinz zur Welt kam, in einer armen Familie aufgewachsen sei, weit entfernt von Bildungschancen, das stimmt so nicht, wie mir Miriam Gebhardt bei unserem Gespräch in München erklärt.
Was man sagen kann, ist, dass er aus dem Kleinbürgertum, aus dem ländlichen Kleinbürgertum kommt, dass sein Vater Bahnbeamter der königlich-kaiserlichen Bahngesellschaft war, die sehr viel für ihre Mitarbeiter getan hat und unter anderem auch dafür gesorgt hat, dass die Kinder dieser Bahnbeamten eine ordentliche Ausbildung bekommen. Und deswegen ist das Bild ein bisschen falsch. Also er ist im Grunde in ein Milieu hineingeboren, das sehr aufstiegsorientiert war und das eben den sozialen Aufstieg über die Ausbildung und Bildung der Kinder gesucht hat. Und deswegen hat Rudolf Steiners Vater frühzeitig die Erziehung seines Sohnes selbst in die Hand genommen, hat sich eingemischt bei der Schulausbildung, hat dafür gesorgt, dass der Sohn einen Oberrealschulabschluss erhalten konnte und dann auch an der Technischen Universität in Wien studieren konnte. Das hat er dadurch erreicht, dass er sehr oft seinen Arbeitsplatz gewechselt hat von Bahnstation zu Bahnstation. Insofern ist dieses Bild eines unbeschriebenen Blattes, das durch irgendeine übersinnliche Kraft seine Karriere schaffen konnte, völlig falsch.
Rudolf Steiner schreibt ja dann, dass er im Alter von 7 Jahren, glaube ich, schon entdeckte, dass er hellseherisch begabt sei. Eine Verwandte ist ihm erschienen, von der er dann erfahren hat, dass sie gestorben ist. Wie ordnen Sie das ein?
Einerseits ist es eine autobiografische Strategie von ihm, sich frühzeitig als seherisch begabt darzustellen. Andererseits muss man sagen, dass er damit nicht so alleine stand, dass er in einer Zeit und in einem Umfeld groß geworden ist, in dem der Spiritismus eine wichtige Rolle gespielt hat. Das heißt, die Menschen hatten eine Obsession, Kontakt mit dem Jenseits aufzunehmen, möglichst über Medien zu versuchen, hinter die Wirklichkeit zu kommen. Und er selber hat sich als ein Medium verstanden. Er selber hatte tatsächlich das Selbstverständnis eines Menschen, der mit Toten in Kontakt treten kann und über diese Tote an geheimes Wissen kommen kann.
Miriam Gebhardt, Sie gehen in Ihrer Biografie Rudolf Steiner relativ ganzheitlich an. Das heißt, Sie beschreiben nicht nur den Meister der Anthroposophen und seine Lehre, sondern Sie schauen eigentlich auf die Privatperson Rudolf Steiner. Wenn wir jetzt mal diesen jungen Mann nehmen, der hat in Wien an der Technischen Hochschule studiert, der hat aber sich immer lieber mit Philosophie beschäftigt. Er war offensichtlich auf der Suche nach einer geistigen Heimat. Wie sehen Sie diesen Menschen?
Also, was ich beeindruckend finde, ist tatsächlich sein Bemühen, eine möglichst ganzheitliche, umfassende Ausbildung zu erlangen. Er hat sich eben nicht nur auf die Naturwissenschaften und auf die Technik konzentriert, die ja eigentlich seinen Berufsweg vorgeben sollten. Sein Vater hatte ja den Wunsch, dass er Ingenieur wird. Er selber hat dann wohl eine Zeit lang gedacht, dass er auch Oberrealschullehrer wird, hat sich aber wohl nie damit zufrieden gegeben, nur auf dieses Berufsziel hinzulernen, sondern hat sich frühzeitig in die Vorlesung der Literaturwissenschaftler und der Philosophen gesetzt, hat sich ins Parlament gesetzt, hat also an der Künstlerszene teilgenommen, hat Feuilletons geschrieben. Er selber war also frühzeitig ein Mensch, der ja die üblichen Fachgrenzen überwunden hat und sich nicht mit einem, was ja damals im Grunde der leichtere Weg gewesen wäre, einem rein naturwissenschaftlichen Blick zufrieden gegeben hat. Das muss man erstmal sehr anerkennen, finde ich.
Sein Lebensweg bis hin zu der Anthroposophie ist ja alles andere als geradlinig. Also Rudolf Steiner, dessen 150. Geburtstag wir jetzt begehen und über den wir in Reflexe sprechen, wurde berühmt als Begründer der Anthroposophen, aber er war auch in Weimar als Goethe-Forscher tätig, er war Anhänger von Friedrich Nietzsche, er nannte sich in einer gewissen Zeit individualistischer Anarchist, er war um die Jahrhundertwende in Berlin Redaktor einer Literaturzeitschrift, er war Lehrer an einer Arbeiterbildungsschule und dann im Jahr 1902 wurde er Mitglied von dieser okkulten Sekte der Theosophie, wo sich dann etwa 10 Jahre später die Anthroposophen abspalteten unter seiner Leitung. Diese Brüche in seiner Biografie ist natürlich mittlerweile etwas, was auch andere Forscher sehen. Seine Zuwendung zur Theosophie könnte damit zu tun gehabt haben, dass er dort wirklich auch eine wirtschaftliche Existenz fand. Also er wurde dann Geschäftsführer der deutschen Sektion. Aber Sie, Miriam Gebhardt, Sie haben da noch eine andere Erklärung und Sie sagen, gerade dieses Hin- und Her-Switchen dieses jungen Mannes sei doch durchaus auch ein moderner Aspekt.
Also mich wundert eigentlich, wenn man immer so auf dem Begriff des Bruchs in der Biografie abhebt. Ich denke, das ist ein Konzept noch, das sehr aus der bürgerlichen Zeit stammt, wo ein Mann frühzeitig einen Beruf gelernt hat und den dann bis zu seiner Pensionierung ausgeübt hat und zwischendurch hat er eine Familie gegründet und diesen Beruf möglichst seinem Sohn weitergegeben. Und um 1900, also um die Zeit, über die wir sprechen, hat sich dieses bürgerliche Lebensmodell im Grunde schon angefangen zu lockern und es gab eben einige Individualisten, zu denen Rudolf Steiner gehört hat, die versucht haben, ein experimentelleres Leben zu führen, die immer wieder diese Grenzen des bürgerlichen Werdegangs überschreiten wollten, die experimentiert haben mit Familienformen. Zum Beispiel hat Rudolf Steiner zwar zweimal geheiratet, aber nie eine Familie gegründet. Er ist in dem Sinne auch nie sesshaft geworden. Er hat keinen bürgerlichen Haushalt geführt.
Man könnte auch sagen, er war ein Bohemien.
Ja, auf jeden Fall.
Sie erläutern in Ihrem Buch sehr schön, dass diese Zeit von Rudolf Steiner ein Nährboden war für Utopien, für Sekten, für Heilslehren, für Lebensreformentwürfe von vegetarischer Ernährung über ökologischen Landbau bis zu Reformschulen. Das heißt, Rudolf Steiner war damals auch ein Reformer oder ein Prophet unter vielen?
Ja, also schon damals gab es einige, die es zu ihrem Beruf gemacht haben, anderen Menschen Lebenshilfe zu leisten und bei den fälligen Sinnfragen zu helfen. Heute würde man sie als Gurus bezeichnen oder als Coaches, aber damals gab es das eben auch schon, Leute, die zum Beispiel in Wochenendseminaren oder in Erholungsaufenthalten auf dem Land oder durch Vorträge versucht haben, das spirituelle Sinnbedürfnis der Menschen zu befriedigen, aber sie auch in allen möglichen Lebensfragen zu beraten. Ein bekanntes Beispiel wäre Johannes Müller, der in der Nähe von München ein Schloss führte, wo das ermüdete, nervöse, reizbare Münchner Bürgertum hinfahren konnte und sich bei Tanz und Kontakt mit der Natur und gepflegten, gebildeten Vorträgen erholen konnte.
Das heißt auch, dass Rudolf Steiner in seinen religiösen Theorien, in seinen pädagogischen Theorien, in der Medizin und so weiter eigentlich nichts selber erfunden hat?
Er war ein großer Eklektiker, also er hat aus vielen Bereichen sich Versatzstücke ausgeliehen und daraus quasi über Nacht etwas geformt, was die Leute hören wollten. Also was ich sehr eindrücklich finde, ist, wie er tatsächlich sich ganze Wissensbereiche, ob es die Medizin war oder die Landwirtschaft oder die Ernährungslehre, in nächtlichem Studium angeeignet hat, um dann vormittags vor die Menschen zu treten und darüber schon vorzutragen. Also er war ein Durchlauferhitzer für alle möglichen Ideen seiner Zeit.
Aber wenn wir das jetzt so sehen, ja, dass er quasi ein Reformer unter vielen war, dass er jemand war, der ganz viele Anregungen aufgenommen hat und so, warum ist dann gerade seine Anthroposophie, seine Pädagogik, die Medizin, die biodynamische Landwirtschaft bis heute so erfolgreich? Also im Unterschied zu den von vielen anderen.
Also erstens ist, glaube ich, unsere Stimmungslage in vieler Hinsicht ähnlich wie damals um 1900 herum. Das heißt, viele Menschen fühlen sich überfordert von Zeiterscheinungen, von der Technisierung, von der Rationalisierung der Welt und haben eben ein Bedürfnis nach Ganzheitlichkeit, die anscheinend in der Moderne verloren gegangen ist. Und zum anderen ist er gut konsumierbar. Man kann einzelne Versatzstücke gut finden und muss nicht das ganze Paket deswegen kaufen. Also nehmen wir die Kosmetikprodukte, nehmen wir die Ernährungsprodukte, nehmen wir die Pädagogik. Jeder kann etwas finden. Der sich für Tanz und Bewegung oder für Körperlichkeit interessiert, wird bei der Anthroposophie genauso bedient wie derjenige, der sein spirituelles Heil sucht.
Miriam Gebhardt, Sie haben zuletzt ein Buch geschrieben über die Geschichte der Erziehung im 20. Jahrhundert. Sind Sie in diesem Zusammenhang auf Rudolf Steiner gestoßen? Weil das Bekannteste von ihm sind ja eigentlich seine Schulen, seine Steiner-Schulen.
Also das ist tatsächlich die inhaltliche Klammer zwischen den beiden Büchern. In meinem letzten Buch ging es um die Haltung in Deutschland zum Kleinkind und zu den Folgen, die das hatte auf die Erziehung und Sozialisation. Und was mich in dem Zusammenhang eben fasziniert, ist, dass die Ideen, die Rudolf Steiner zur Erziehung hatte, zum großen Teil noch aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert stammen. Teilweise hat er also sogar ganz alte Ideen über die Temperamente der Menschen gehabt. Und nichtsdestotrotz ist seine Pädagogik dann eigentlich erst in den 1970er Jahren in Deutschland so richtig angekommen und hat seither einen unaufhaltbaren Boom erlebt. Rudolf Steiner hatte eine Entwicklungstheorie, die schon damals überholt war und die heute allen Kenntnissen über die Entwicklung des Kindes wirklich zuwiderläuft. Also er hat zum Beispiel geglaubt, dass der Mensch sich in 7 Jahresschritten entwickelt und dass er deswegen vor dem Abschluss des 7. Lebensjahres noch nicht lesen lernen darf, dass er vor dem Abschluss des 21. Lebensjahres eigentlich noch keine eigenständige Meinung sich bilden sollte. Also das Menschenbild oder die Entwicklungstheorie, die dahinter steht, ist problematisch. Und zum Dritten wurde nie thematisiert, was für ein Autoritätsverständnis dahinter steht. Also der Waldorf-Lehrer, zumindest in einer klassischen orthodoxen Steiner-Schule, wird immer noch als eine geliebte Autoritätsperson betrachtet. Und das, was wir eigentlich heute in einer demokratischen Umwelt fordern, nämlich eine frühzeitige Selbstbehauptung, auch intellektuell, wird eher zu kurz kommen. Das sind jetzt mal die Schattenseiten. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass sie eben mit einer Ganzheitlichkeit an das Kind herangehen, dass nicht nur rein kognitive Fähigkeiten gefördert werden sollen, das sind Aspekte, die daran sehr wohl positiv sind, die allerdings auch nicht typisch sind für Waldorfschulen, sondern die typisch sind für die Reformbewegung damals. Also alle Reformschulen hatten damals diesen Anspruch von Ganzheitlichkeit.
Diese Schulen heißen ja in Deutschland Waldorfschulen, in der Schweiz sagt man Rudolf-Steiner-Schulen. Und die heißen deswegen Waldorfschulen, weil die Zigarettenfabrik Waldorf Astoria eine Schule gründen wollte für die Kinder ihrer Arbeiter. Und das ist das, was Rudolf Steiner dann gemacht hat. Und man ist dann manchmal verblüfft, dass Rudolf Steiner mit Unternehmern offenbar gut konnte. Und bis heute gibt es ja auch viele Unternehmer, die Anthroposophen sind. Rudolf Steiner hatte ja auch Theorien, wie der Staat und die Wirtschaft zueinander stehen sollten. Da war er vielleicht eher autoritär oder konservativ, würde man heute sagen. Auf der anderen Seite hatte er auch eine demokratische Ader. Jeder sollte zur Erleuchtung kommen. Das sollte nicht einer Elite vorbehalten bleiben. Auch da ist er total widersprüchlich.
Ja, das ist tatsächlich so. Also im Gegensatz zu den Theosophen, aus denen er ja gekommen ist, hat er eben jedem einzelnen Menschen das spirituelle Heil vor Augen gesetzt und tatsächlich so eine Art Trainingsprogramm entwickelt, wie jeder durch Meditation und Innenschau eben seinen eigenen spirituellen Weg beschreiten kann. Insofern war er demokratisch. Es gibt auch andere Aspekte, die ich als demokratisch bezeichnen würde. Das war sein Verhältnis zum Feminismus. Er hat also nicht mehr diese klassisch bürgerliche Geschlechterrollencharakterisierung getragen. Wie gesagt, in der Schule sieht es ein bisschen anders aus.
Was allerdings sein Verhältnis zu Frauen betraf, so haben Sie ja auch darüber in Ihrem Buch geschrieben. Und ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das vielleicht auch Anthroposophen übel nehmen. Denn wie Sie sein Verhältnis zu Frauen beschreiben, da kommt ein seltsamer Asket dabei heraus, der sich eigentlich immer mit Frauen zusammentat, die ihm in diesem Moment wirklich nützlich waren.
Das kann man so sagen. Andererseits war das bürgerliche Eheideal zu dieser Zeit ohnehin ein eher unromantisches, praktisches. Und es war gar nicht so unüblich, dass man seine Heiratsstrategien auch an so profanen Dingen wie bürgerliche Herkunft, bürgerliche Haushaltsführung und sowas ausgerichtet hat. Aber es stimmt, man munkelt darüber, dass vor allem die erste Ehe mit Anna Eunicke eine sehr zweckrationale Verbindung war, die ihm sozusagen auch eine bürgerliche Respektabilität damals in Weimar unter den Goethe-Forschern vermitteln sollte. Und nachdem er dann aus dieser Phase herausgetreten ist und sich seiner spirituellen Karriere zugewendet hat, hat er eben eine neue Frau gefunden, die ihm da sehr weiterhelfen konnte, weil sie mehrsprachig war, weil sie schon Kontakte hatte in der internationalen theosophischen Szene und die für ihn also alle möglichen Aufgaben von her, also man würde heute sagen, sie war seine Agentin und Pressesprecherin, übernommen hat. Aber es gibt auch viele Aspekte inhaltlicher Art in der Anthroposophie, die sie beigesteuert hat, unter anderem die Eurythmie. Sie hat ihm auch dabei geholfen, seine Vortragskunst auszufeilen. Also sie war selber ausgebildete Schauspielerin und konnte ihm sehr viel darüber beibringen, wie man Vorträge hält. Und dann die dritte Frau in seinem Leben war wohl Ita Wegmann. Man weiß nicht genau, wie eng dieses Verhältnis war, aber man vermutet, dass es recht eng war. Und das war diejenige, die ihm dann vor allem bei der anthroposophischen Medizin sehr weiterhelfen konnte, weil sie selbst Ärztin war.
Und die ihn dann auch pflegte, wie er dann krank wurde und 1925 ist er gestorben. Erst 64 Jahre alt, er hatte wohl Magenkrebs. Er war wohl auch einfach total erschöpft, weil sein Leben war ja dieses ständige Herumreisen und Vorträge halten. Darin bestand ja sein Alltag, sein Berufsalltag. Er war berühmt als Rhetoriker. Es gibt viele Zeugnisse über ihn, seine Vortragskunst. Die einen sind voller Skepsis oder voller Abscheu oder voller Hohn. Die anderen sprechen von einer hypnotischen Ausstrahlung. Zum Beispiel Stefan Zweig hat beschrieben, er konnte ihn gar nicht ansehen. Er musste quasi wegschauen, um überhaupt zuhören zu können. So hypnotisch war sein Blick. Wie stellen Sie sich diese Ausstrahlung vor von Rudolf Steiner? Was war die Kunst seines Vortrags?
Also er hat wohl wirklich nichts dem Zufall überlassen. Er hat dafür gesorgt, dass die Bühne einen gewissen feierlichen Rahmen hatte durch Vorhänge. Er hat seinen Auftritt auf die Bühne genau inszeniert. Er hat also bestimmte inszenierte Elemente eingebaut, indem er meinetwegen langsam erstmal ein großes Stofftaschentuch entfaltet hat und damit quasi die Aufmerksamkeit seines Publikums gebündelt hat. Er hat stimmlich sehr stark an sich gearbeitet, eben mit Hilfe seiner Frau. Er hat an seinem Äußeren gearbeitet, er hat sich also regelrecht inszeniert, auch als Prophet, indem er wie eine Art Markenzeichen immer dieselbe Kleidung trug, immer diesen düsteren, dunklen Gehrock und die Künstlerschleife, und dann hatte er diese etwas dramatische Strähne in der Stirn. Also er muss eine sehr schnell wiedererkennbare und beeindruckende Erscheinung gewesen sein. Und das alles zusammen, die freie Rede, die ihm wohl zu Gebote stand, muss ihn tatsächlich zu einem faszinierenden Vortragenden gemacht haben.
Er hat sich selber inszeniert, sagen Sie. Wir wissen ja in der Schweiz, dass Rudolf Steiner auch künstlerisch tätig war, sagen wir mal so, weil da steht in Dornach, groß und klotzig, aber originell, dieser Bau des Goetheanums, ein Betonbau mit sehr bewegten Formen, was ja außer Gaudí in Spanien eigentlich noch niemand gemacht hat. Steiner hat also an diesem Bau entworfen, er hat die Eurythmie mit angeregt, also eine Tanzform, die Sprache quasi in Bewegung umsetzen sollte. Er hat selber gezeichnet, er hat auch bildhauerische Werke gemacht. War er ein Künstler?
Auf jeden Fall war ihm die Verbindung zwischen Kunst und Leben sehr wichtig. Ich würde sagen, über den Rang seiner Kunst müssen andere urteilen. Auf jeden Fall war er einflussreich. Wir wissen ja, dass schon zu seinen Lebzeiten sich Künstler wie Kandinsky nach ihm ausgerichtet haben und ihn zitiert haben. Man meint, dass er Einfluss hatte auf andere bildende Künstler, unter anderem auf Beuys. Auf jeden Fall hat er dieses Konzept der Verbindung von Kunst und Leben, das er schon bei Goethe realisiert fand, auch für sein eigenes Leben und für andere Menschen propagiert.
Also wenn Beuys sagt, jeder Mensch ist ein Künstler, dann kann das insofern auf Rudolf Steiner zurückgehen, weil Rudolf Steiner auch jedem Menschen zugestand, sich zu verwirklichen, auch wenn er das jetzt spiritistisch, also im Weg der Erleuchtung und so weiter, verstand. Aber da scheint, wenn man das jetzt mal als Selbstverwirklichung bezeichnen, durchaus eine Verwandtschaft zu sein.
Ja, das sehe ich überhaupt als den modernen Anteil seiner ganzen Geschichte, dass er im Grunde auch ein wichtiger Baustein dieser psychologischen Moderne war, dass er eben den Menschen versucht hat nahezubringen, über die Innenschau, über die Selbstreflexion eine Weiterentwicklung, wie Sie sagen, eine Persönlichkeitsentfaltung anzustreben. Insofern steht er auch in der Tradition der Psychotechniken, die ja bis heute in allen möglichen Bereichen eine große Rolle spielen.
Die Verwandtschaft zur Psychoanalyse ist überhaupt auch sehr interessant. Es ist also ungefähr gleichzeitig entstanden, also Sigmund Freud und Rudolf Steiner hätten sich im Kaffeehaus auch begegnen können in Wien. Und so wie die Psychoanalyse quasi die Lösung für die Probleme in der Vergangenheit sucht und durch Erinnerung an einer Lösung arbeitet, also an einem anderen Weiterleben, so ähnlich ist für Rudolf Steiner die Möglichkeit einer Verbesserung, nur ist es bei Rudolf Steiner sind es frühere Leben und zukünftige Leben, was für Sigmund Freud quasi das Leben eines einzelnen Menschen ist.
Genau, in beiden Fällen geht es um einen Blick in die Vergangenheit. Also die Vergangenheit ist das Schicksal. Das scheint das Zeittypische zu sein, dass man eben in diesem Moment der Moderne sich konzentriert auf die Rückschau und auf die Innenschau.
Sie bringen da auch mal den Zusammenhang mit den Pietisten. Also wenn wir jetzt Steiners eigene Autobiografie nehmen und er beschreibt dann immer seine übersinnlichen Erlebnisse und seinen inneren Werdegang, dann schreiben Sie, das sei durchaus eine Tradition der Pietisten. Pietistischen Tagebücher, die auch dieses eigene innere Leben so beschrieben haben. Also quasi könnte man nicht nur zu Freud, sondern auch da noch Beziehungen finden.
Nicht umsonst ist er ja im deutschen Südwesten besonders beliebt bis heute. Und es heißt, dass, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, bis zu einem Drittel der Internisten in Baden-Württemberg seien anthroposophisch orientiert. Ich denke, was da die Klammer ist, ist diese Idee der Arbeit an sich selbst. Also was ja auch Freud propagiert hat, war ja, dass man eben über die Hypotheken, die einem die Vergangenheit mitgegeben hat, hinauskommen kann, indem man sich ihnen stellt und sich mit diesen Belastungen auseinandersetzt, um dann ein zufriedeneres Leben führen zu können. Und im Grunde war das auch die Botschaft von Rudolf Steiner, dass man zwar an einem bestimmten Karma trägt, das aus früheren Leben auf einen gekommen ist, aber dass man an diesem Karma eben arbeiten kann. Durch Meditation, durch andere spirituellen Techniken wäre es möglich, an seinem eigenen Karma zu arbeiten.
Frau Gebhardt, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.